ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo zu Ist so, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam und mit mir, betonst, der Julia Rohrmoser.
Hallo liebe Julia und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wieso betonst du das immer so?
Der Achim Sam, weil ich den Namen so schön finde.
Nee, Ernährungswissenschaftler.
Es ist immer so, es hört sich so, ja, als wäre es was Uncooles, ne? Nee, ist natürlich was super Tolles. Ja, ohne dich würden wir hier nichts lernen im Podcast. Eben, für alle, die neu dabei sind in diesem Podcast, sprechen wir über die unterschiedlichsten Ernährungsmythen, über Sporternährung, Diäten oder bestimmten Ernährungstrends. Und wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, dann folgt uns unbedingt auf Facebook oder Instagram mit unserem Isso-Podcast-Account. So, jetzt aber Achim, was steht denn heute auf dem Speiseplan?
Liebe Julia, heute geht's um Ernährungstrends tatsächlich aus der Steinzeit. Also Essen wie Fred Feuerstein, also sowas wie Paleo oder Urgetreide. Wir schauen uns die mal ganz genau an und ich werde mal erklären, was die so können und was auch so viel dahergeredet wird, was aber nicht stimmt.
Spannend, okay. Freue ich mich drauf. Dann starten wir doch gleich mal mit der wahrscheinlich bekanntesten jetzt so, mit der Paleo-Diät. Was ist denn so die ganze Philosophie dahinter?
Paleo? Ja. Ich muss ja sagen, ich wollte Paleo ausprobieren und mich auch mal ernähren wie Neandertaler. Ich dachte schon, wenn ich so aussehe, dann passt es vielleicht ganz gut, ne? Mit Bart, lange Haare.
Julia, du meinst, weil die damals immer so rumgelaufen sind.
Aber keine Chance, kriegst du einfach nicht. Also ich war überall, ich war beim Metzger, gibt's ja leider nicht mehr so viele Metzger. Ich war in jedem Supermarkt, ich war im KDB in Berlin, ich war überall, keine Chance. Mammut ist überall ausverkauft, kriegst du nicht mehr.
Ist das ein schlechter Gag.
Ja, seit Jahrtausend. Ne? Du verhungerst quasi schon bei der Nahrungssuche.
Deswegen machen so wenig Leute Paleo, oder
was? Ja, das, was du damals in der Steinzeit wirklich, was da gegessen wurde, das kriegst du heute überhaupt nicht mehr. Keine Chance. Also da ist auch ein Stück Wahrheit dran. Guckt euch den Ötzi an, ne? Die fragen sich mal alle, an was der gestorben ist. Ich sag's euch, der ist verreckt bei der Nahrungssuche. Paleo gemacht.
Oh nein.
Also, nein, aber die Frage ist ja immer, ist Paleo gesund? Das ist auch schwer rauszufinden, ob Ötzi und Co. Die sind ja maximal 25 Jahre alt geworden. Ne? So ist es ja. Es gab damals keine Studien und es gab eigentlich auch gar nicht genug Zeit, um Diabetes oder Arteriosklerose zu entwickeln. Mhm. Und schlank waren die eh von ganz allein. Wenn du tagelang dem Mammut hinterher oder dem Säbelzahntiger davonrennst, da bleibst du automatisch schlank. Das ist ja wirklich so. Die waren ja aktiv. Aber beim Thema Paleo geht es ja grundsätzlich erstmal nicht ums Thema Abnehmen, sondern es geht eher um das gesündere Essen. Die Idee ist, dass unser Verdauungssystem nicht angepasst ist an die moderne westliche Welt, an die Zusatzstoffe, an die Lebensmittelindustrie viele Ballaststoffe, vielen Kohlenhydraten, dass es uns Probleme macht. Und bei Paleo geht es auch darum, dass man hochwertige Lebensmittel isst, also Fleisch, Fisch, möglichst aus artgerechter Haltung, frisch gefangen, ja, am besten direkt auf dem Teller, Obst und Gemüse in Bioqualität und möglichst Lebensmittel eben, die unverarbeitet sind. Ne?
Was ist denn genaues Essen, was man so bei Paleo essen kann? Also kannst du so
Der Sinn von Paleo ist tatsächlich, dass man sich so ernährt wie Fred Feuerstein, die Menschen in der Steinzeit. Also alles, was man jagen, sammeln kann. Ne? Wir waren ja Jäger und Sammler.
Schönes
Fleisch,
Bild.
Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze, Nüsse, Honig zum Naschen so als Süße. Das ist eigentlich das, was da auf dem Teller darf.
Okay, und alles andere, was du jetzt nicht genannt hast, das ist dann verboten sozusagen, oder?
Naja, die Paleo-Ernährung, da hält es sich oder verhält sich ähnlich wie beim Clean Eating und man hält sich von allem fern, das möglichst verarbeitet ist. Also Fertigprodukte, Junkfood, Fastfood mit viel Zucker, einfach Zucker oder Industriezucker, wenn man ja auch sagt. Und dann fällt natürlich noch alles weg, was angebaut wird. Und das gab es zur Steinzeit ja auch noch nicht. Also keine Pasta, keine Getreideprodukte, kein Brot, keine Kartoffeln und kein Reis. Ja. Auch Quinoa, Amaranth und Co. Das sind sogenannte Pseudo-Getreidesorten, dürfen aber auch nicht auf den Teller.
Ach krass, okay.
Milchprodukte sind auch weg, also das sind sie auch ganz extrem. Konnten die Steinzeitmenschen damals auch noch nicht herstellen. Also Milchprodukte waren so nicht, gab es damals nicht. Und deshalb landet das da bei den Paleo-Hängern auch nicht auf dem Teller. Und auch Hülsenfrüchte, weil sich durch die kurz gliedrigen oder kurzkettigen Kohlenhydrate nicht ganz so gut von jedem verdauen lassen. Also da sprechen wir von den Ballaststoffen und von dem, also da ist eben die Annahme da, dass es zu Verdauungsproblemen führt. Hängt aber an anderen Sachen.
Oh wow, das sind dann doch ganz schön viele Sachen, die wegfallen. Deswegen, ich überlege gerade die ganze Zeit, was könnte man denn da jetzt essen? Gibt es vielleicht irgendwelche Gerichte, die du mal jetzt eben spontan sagen könntest, die so typisch Paleo sind?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Du kannst auch, morgens kannst du auch gerne Steak essen, wenn du das schon runterkriegst, so. Ja, mit Gemüse. Also zum Frühstück kannst du einen Obstsalat essen mit Kokosflocken, das geht. Ein Steak mit Gemüse, gebratener Fisch mit Salat. Ja. Zum Nachtisch getrocknete Früchte oder Nüsse. Also da gibt es ja auch alles Mögliche.
Ja, gut, das stimmt.
Nur bei Nüssen aufpassen. Erdnüsse zum Beispiel zählen gar nicht zu den Nüssen, sondern zu den Hülsenfrüchten und sind deshalb tabu. Macadamia-Nüsse sind da schon besser.
Okay, Macadamias mag ich auch am liebsten. Schön.
Perfekt. Aber auch wahnsinnig. Also das ist wirklich ein Knaller. Ne?
Ja, Macadamia-Nüsse,
ich glaube, da liegen 100 Gramm bei 800 Kilokalorien.
Ach so, um die Kalorien.
Das ist, also, sagen wir mal, ja, 300 Kilokalorien mehr als Schokolade. Das ist wirklich, das ist eine Bombe. Aber total spannend.
Und du meintest ja schon, es geht hier eher um die gesunde Ernährung ja bei Paleo, ne? Und wie ist es denn aber, wenn man Paleo macht, um abzunehmen? Hilft das?
Naja, also es ist ja überwiegend so in der Crossfit- oder in der Fitnesswelt verbreitet. Man kann schon damit abnehmen, aber es geht ja auch darum, dass man, ja, weil da oft oder viel Eiweiß, ne, das im Prinzip ist es ja eine High-Protein, eine Low-Carb-Ernährung. Das ist im Prinzip nichts anderes, außer dass man halt eben noch auf die verarbeiteten Lebensmittel verzichtet. Dass du, ja, viele Proteine kriegst und dann gut aufbaust und letzten Endes durch Low-Carb auch Fett verlierst. Wenn du abends dann noch die Finger vom Obst lässt, dann kann man den Stoffwechsel ankurbeln. Ja. Aber dann hat man eigentlich kaum eine Insulinstimulation oder sehr gering und ist überwiegend in der Fettverbrennung. Und das ist eigentlich so das Ziel. Und man hat natürlich durch den guten Proteingehalt hat man eine optimale Versorgung der Muskulatur und guten Aufbau.
Ich muss sagen, irgendwie so, ich habe gerade so an Veganer und Vegetarierinnen und sowas gedacht. Da bleibt ja irgendwie nicht sonderlich viel übrig, also wenn ich jetzt nicht ein paar Sachen vergessen habe. Was ist denn so aus ernährungswissenschaftlicher Sicht deine Meinung zu Paleo?
Naja, also es ist ich hätte fast gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber das ist ja gerade doch Fisch und Fleisch. Ja, man kann es machen. Also das ist im Prinzip, ist es ja wie eine Low-Carb- und High-Protein-Ernährung. Mhm. Und ich glaube auch, oder glaube ich ganz fest dran, dass man eigentlich gar nicht so hoch sein kann oder den durch einen sehr, sehr hohen Proteingehalt, dass man die Niere schädigt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Da muss man eigentlich eine genetische Disposition haben. Man muss sehr intensiv CrossFit trainieren, dass auch der eigene Muskel zersetzt wird. Mhm. Dann kommt nämlich noch das Nahrungsprotein dazu. Und dann wird irgendwann mit einer genetischen Disposition, also im CrossFit heißt das sogenannte Repto-Syndrom, da zerschießt man sich so richtig im Training die Muskulatur und ist dann wirklich K.O. Und das kann so eine hohe Stickstoffbelastung dann sein. Mhm. Also jedes Protein, was abgebaut wird, sorgt für eine gewisse Stickstoffbelastung. Und das geht über die Leber und die Niere. Und die kannst du dann tatsächlich, wenn es zu diesem Gefüge kommt, dann kannst du die überfordern. Und dann kann es auch mal tatsächlich zum Aussetzen kommen, oder dass es die Nierenfunktion oder beeinträchtigt. Aber da muss schon ziemlich viel zusammenkommen.
Und jetzt kommen wir auch noch zu anderen steinzeitlichen Trends, zum Beispiel dem Trend, dass man sich nur von Urgetreide ernährt. Was hat es jetzt mit dem Urgetreide auf sich?
Ja, der Trend, also wenn du heute mal in die Bäcker reinschaust und so, da gibt es ja kaum einen Bäcker, der nicht mit Urgetreide wirbt oder der spezielle Brote hat mit Emma beispielsweise, Dinkel, Kamut, Einkorn und so und dass sie im Angebot stehen und so. Dieses Urgetreide, das macht natürlich dieses, ach ja, von früher, war ja noch nichts drin. Weizen hingegen hat mittlerweile einen ganz schlechten Ruf. Es gab ja die Weizenwampe.
Wampe, ja.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu Unrecht. Also kommen wir auch gleich nochmal drauf. Weil Urgetreide ist nicht unbedingt besser für die Verträglichkeit. Es hat eigentlich keinen großen Vorteil. Auf Urgetreide steht häufig weizenfrei, aber Achtung, das sind alles Weizen. Also ein Dinkel, ein Emmer,
ein Dinkel Kamut, ist auch Weizen.
Das sind alles Weizen. Korrekt wäre eigentlich, wenn man schreiben würde, frei von Brotweizen beziehungsweise von Weichweizen. Also das sind aber alles Weizensorten. Und, was auch ganz spannend ist, Dinkel ist nicht gleich Dinkel. Der heutige Dinkel ist gekreuzt mit Brotweizen. Und es gibt nur einen Dinkel, der wirklich alt ist, und das ist der sogenannte Urdinkel. Den nennen die Schweizer so. Gibt es auch zu kaufen, kann man auch mitbacken. Aber das ist eigentlich der echte Urdinkel. Alles andere ist auch gekreuzt, wie gesagt, mit Brotweizen.
Das heißt, wenn ich zum Bäcker gehe tatsächlich und dann ein Dinkelbrot kaufe, dann ist da auch Weizen. Also es sei denn, da steht Urdinkel, oder?
Ja, das ist ein Weizen. Ah. Ja. Mhm. Und der ist dann gegebenenfalls gekreuzt. Mhm. Also, aber das ist dieser mhm. alte, oder bei Dinkel denkt man ja sofort, mhm. es ist ein altes Getreide. Mhm. Und es kommt von früher und ist nicht mhm. verändert. Mhm. Und Hildegard von Bingen und Co. Aber es ist tatsächlich nicht mehr so. Ne? Also wie gesagt, es ist gekreuzt mit Brotweizen. Und nur der Urdinkel, das mhm. ist eigentlich so der echte.
Und gibt es auch Nachteile beim Urgetreide?
Ja, der Nachteil ist, dass es wirklich eigentlich schlecht backt. Also mhm. meistens ist es so, dass man so 80% Dinkel mit drin hat, Rest ist dann Emmer oder Einkorn. Mhm. Und dann, ja, und da muss man nachfragen. Oftmals wird dann zusätzlich Gluten zugesetzt, damit sich die Backeigenschaften verbessern. Mhm. Und Gluten ist ein billiges Protein, also der Klebeprotein, so das zusammenhält. Und das ist natürlich das, was dann, wo man ja vermeintlich ein Dinkelbrot kauft, aber dann trotzdem ja, produziert es eine hohe Immunantwort und sorgt dann für Probleme. Das ist das Verrückte. Also wow. man kauft was Gesundes, deshalb immer nachfragen. Also, tut sich da nichts Gutes mit. In Norwegen ist es übrigens verboten, also da darf kein zusätzliches Gluten zugesetzt werden, um die Backeigenschaften zu verbessern, weil es ja auch wirklich letzten Endes Augenwischerei ist. Mhm. Wir haben von diesem Eiweiß haben wir einfach viel zu viel, also von dem Gluten. Tipp auf den ohne Glutenzusatz achten. Also das heißt, da ist ja eh Gluten drin. Aber wenn man darauf achtet, dass dieses nicht zusätzlich zugesetzt ist, dann steht noch mit drauf, ohne Glutenzusatz.
Oder einfach mal nachfragen oder irgendwie so. Ja. Achso, okay.
Ein guter Bäcker gibt dir auch immer Auskunft, weil der auch Wert drauf legt, dass es geht ja den Menschen drum, dass die quasi mit dem Urgetreide oder mit Dinkel eigentlich auch Beschwerden versuchen zu lindern und dass sie auch ein möglichst reines Produkt haben. Allerdings ist da die Machart wichtig, also die Teigruhezeit und nicht die Getreideart. Also FODMAPs, die stecken da drin, das sind schwer verdauliche oder belastende Kohlenhydrate. Und dieser Gehalt an FODMAPs wird geringer durch den Prozess oder die Ruhezeit durch die Bakterien. Die werden dann abgebaut, die FODMAPs, und dadurch werden auch die Probleme verringert, wenn man die Teige einfach gehen lässt. Heute hat man die Zeit nicht mehr und deshalb wird es schnell verarbeitet. Aber wenn man die Teige gehen lässt, dann setzt man diesen enzymatischen Prozess da, den setzt man fort. Und je länger man den Teig gehen lässt, desto weniger FODMAPs, also nicht FODMAPs, sondern FODMAPs, desto geringer sind und werden die Probleme.
Und das kann man dann auch nachfragen, wie lange sowas gelegen hat und so weiter und so fort.
Ja, also Bäcker, die da Wert drauf legen, die haben ja längere Produktionsketten und das Brot musste dann auch teurer sein und so als die anderen. Und die sind natürlich da in der Regel auch stolz drauf, dass sie so einen Verarbeitungsprozess haben, wie es war. Also es sind nicht die wilden Getreidesorten, die oftmals irgendwie so Heilsversprechen sind, sondern es ist wirklich das Handwerk und dass man darauf achtet, dass man noch ordentlich das Produkt noch ordentlich verarbeitet. Und in dem Fall ist es wirklich die Gehzeit, die entscheidend ist und Probleme dann einfach viel geringer macht oder dass man sie überhaupt nicht mehr hat.
Was ist denn jetzt mit, die sind ja momentan so krass im Trend, ne? In jeder gesunden Food Bowl ist das mit drin. Was ist denn mit Quinoa und Amaranth? Gehören die auch zu Urgetreiden oder wozu gehören die?
Nee, das sind sogenannte Pseudogetreide. Ne? Und also da gehört Buchweizen dazu, Amaranth, Quinoa. Die sind weizenfrei und glutenfrei, aber die sind alle nicht backfähig. Oh. Ne, also maximal 5-10%, also das ist Amaranth, Quinoa und Co. im Brot. Mhm. Und alles andere ist dann sozusagen dann zugesetzt.
Okay, und was ist jetzt mit Menschen, die wirklich Probleme haben, also auch eine Zöliakie?
Ja. Also für die Menschen mit einer Zöliakie, also mit einer Glutenunverträglichkeit, der echten Glutenunverträglichkeit, wo also diese nicht die FODMAPs eine Rolle spielen oder die APIs, sondern die Glutenunverträglichkeit, da gibt es eigentlich nur die Mais- und Reisbrote, ne? Manchmal Hafer. Die einzige Alternative, die wirklich glutenfrei ist und für Zöliakie-Patienten eigentlich verträglich ist. Es muss aber speziell ausgewiesen sein, also ein Siegel tragen. Also die Backwaren dann glutenfrei. Und es ist eigentlich immer verpackt, extra verpackt. Denn wenn eine Verkäuferin ein Brot anfasst, was glutenfrei oder beziehungsweise nicht glutenfrei ist und fasst auf ein glutenfreies und packt es in die Tüte und verkauft es dann jemandem, der Zöliakie hat, dann ist das tatsächlich fatal, weil dann muss er echt ins Krankenhaus. Und deshalb gibt es da auch bei den Bäckern dann eine separate Produktion, eine Produktionsstraße und muss auch ausgewiesen sein.
Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Lieblingsabschnitt der Folge. Achim, du kannst es vielleicht schon ahnen, dem Ernährungsmythos der Woche.
Der Ernährungsmythos der Woche.
Und der lautet, passt perfekt zum Thema, dunkles Brot ist gesünder als helles Brot. Das wird ja immer noch erzählt. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Naja, es kommt drauf an. Also viele Brotsorten werden dunkel gemacht oder mit Malz und Sirup gefärbt. Also da darf man sie auch nicht irgendwie täuschen lassen. Also auch da immer fragen, ist es ein echtes Vollkornbrot? Ein richtiges Vollkornbrot ist natürlich gesünder als ein einfaches, sagen wir mal, helles Brot, weil viele Ballaststoffe oder mehr Ballaststoffe drin stecken, Mineralstoffe drin sind. Übrigens an der Mehltype kann man erkennen, wie viel das der Aschegehalt, wie viel Mineralstoffe drin steckt im Mehl. Je höher die Mehltype ist, umso mehr Mineralstoffe sind im Mehl. Also umso gesünder wird es letzten Endes. Also ein Vollkornbrot ist, was die Inhaltsstoffe angeht, natürlich und Ballaststoffe, besser oder gesünder. Bezüglich der Figuren-Gewichtsregulation bin ich mir da heute nicht mehr so sicher, was von beidem besser ist. Es gibt so eine Pilot-Untersuchungsstudie aus Tel Aviv und dann hat man Probanden hergenommen und hat die mit Glukosetrackern ausgestattet und hat gesehen, dass eigentlich bei jeder Mensch sowieso unterschiedlich reagiert auf die verschiedenen Brotsorten oder Lebensmittel, aber dass eigentlich beim Weizen die Ausschläge gar nicht so hoch waren als beispielsweise beim Vollkornbrot. Okay. Wir haben Gleiches dann in Lübeck gemacht und haben auch, wir wollten uns einfach aufwiesen, wie verhält sich das, ist Ernährung tatsächlich individuell und haben gesehen, auch da haben wir ähnliche Ergebnisse gesehen, dass man eigentlich eine größere Streuung hat, was die Insulinproduktion oder eher die Blutglucose angeht, als bei dem Vollkornbrot.
Vollkornbrot, okay.
Und deshalb ist es einfach individuell. Und wir wissen tatsächlich nicht so genau, an was das jetzt liegt, aber wahrscheinlich ist es das Mikrobiom. Also das heißt, die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen, das ist bei jedem unterschiedlich. Da gibt es ja quasi diese Untersuchungsreihen an Zwillingspaaren, Eineig. Und man sieht da, dass obwohl die gleiche Blutgruppe, gleiche Genetik, alles identisch, aber trotzdem kommt es zu unterschiedlichen Reaktionen. Und diese Reaktion ist halt eben abhängig von dem Mikrobiom, weil es ist beeinträchtigt durch Umwelteinflüsse, durch Süßstoffe, das habe ich mal erzählt, durch Zimmertemperatur, durch Medikamenteneinnahme, Antibiotika etc. Dann wird dieses Mikrobiom eingeschränkt und dann kommt es zu Fehlzündungen in der Insulinausschüttung und wird übermäßig stimuliert. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, den man da sehen konnte. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema.
Muss ich auch sagen.
Deshalb kann man das eigentlich so, kann ich es einfach nicht mehr sagen.
Das ist okay,
Achim. Ist für jeden, ist in Ordnung.
Das ist völlig in Ordnung. Man hat ja trotzdem was dazu gelernt. Und zwar, dass man jetzt das Weißbrot gar nicht so verteufeln sollte einfach, oder?
Absolut. Also also Weizen. Ne?
Weizen, genau.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich würde mal versuchen, wie immer die Folge zusammenzufassen im nicht wissenschaftlichen Slang.
Bitte.
Ich versuch's mal.
Feuer frei.
Und zwar, was haben wir über steinzeitliche Ernährungstrends gelernt? Es gibt Paleo, ne? Paleo nimmt sich zum Ziel, sich so zu ernähren, wie man denkt, dass sich Menschen in der Steinzeit ernährt haben. Also alles, was man jagen und sammeln kann, grob gesagt, ne?
Also was nicht Handtaschen oder so.
Also auch nicht so Grashalm und so. Nee. Du sagst aber
Nüsse, Beeren.
Genau, sowas.
Fleisch, Pilze. Fisch etc.
Genau. Du sagst aber auch ganz bewiesen, dass es wirklich gesund ist, ist schwer, weil es gibt noch keine Studien irgendwie dazu.
Nein, also man kann nicht sagen, dass die jetzt früher gesünder gelebt haben, weil die sehr jung gestorben sind. Also die haben ja meistens die 25 ja nicht. Meistens wird es ja so als Argument hergenommen, dass man früher viel gesünder gelebt hat als heute. Achso, nur heute werden wir ja so alt wie nie zuvor.
Ja, das stimmt.
Und deshalb ist das eigentlich tatsächlich ein falsches Argument. Mhm. Ein gutes Argument ist einfach, dass man sagen kann, unverarbeitete Lebensmittel, wenig oder gar keine Zusatzstoffe, es sind cleane Lebensmittel, es ist ein hoher Proteingehalt und sagen wir mal low carb und dadurch figurfreundlich und gut für die Muskulatur, für den Muskelaufbau.
Und dann gibt es noch den Urgetreide-Hype, ne? Dazu gehören zum Beispiel Dinkel, Emma, Einkorn und die sind nicht glutenfrei, aber weizenfrei, ne? Mhm. Okay. Und dann gibt's noch das Pseudogetreide. Dazu gehört Superfood, Amaranth, Quinoa und die Hirse. Und die lassen sich allerdings nicht so gut oder gar nicht backen. War das so? Ne?
Genau. Und es ist dann nur ein Teil sozusagen drin und wird zugemischt. Ne?
Genau. Sehr gut. Ja, danke. Und für Menschen mit Zöliakie müssen die Brote immer ausgewiesen sein als glutenfrei.
Ganz dringend, ja. Ja. Guckt sie mich mit großen Augen und ganz so, also, glücklich, ey,
ich hab's verstanden. Sehr gut. Ja, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns wie immer gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Lasst mal eine schöne Bewertung da. Achim und ich freuen uns immer sehr drüber.
Total. Und über jegliche Fragen. Also,
ja, genau. Wenn ihr irgendwas nicht immer verstanden her damit habt.
Oder wenn mir jemand mal irgendwas geschickt hat, bitte nochmal schicken. Da tut sich eine Welle gerade auf, was wir super finden.
Ja, wir lieben
es. Ich finde es echt toll und ich versuche auch wirklich alles zu beantworten. Ja. Und in Sendung, wir greifen uns in eine Extra-Sendung mal raus, wo wir dann eure Fragen nochmal beantworten.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ich habe mich gefreut.
So ist es.
Tschaui.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.